ARD.
Donald Trump sind nicht die USA, die USA sind nicht Donald Trump.
Haben gekränkte Männer eine besondere Lust am Krieg?
Ist natürlich leicht, wenn man 15 unterschiedliche Kriegsziele ausgibt, dass man dann sagen kann, egal wie es ausgeht, es war dann immer ein Erfolg für mich.
Es ist interessant, wie man über einen Machtmenschen spricht, wie über ein kleines Kind. Ne? Aber wir müssen gucken, dass er da nicht das Interesse verliert, dann wird ihm langweilig und dann macht er das Spielzeug kaputt.
So ein Freiheitsbegriff, der aber nur funktioniert darüber, dass du anderer Leute Freiheit einschränkst.
Ich bin, glaube ich, auch nicht die große Taktikerin. Es ist gut für mich und für die Welt, dass ich nicht in der Politik bin.
Extra 3. Bosettis Woche.
Wir werden vermutlich auch keine Doppelspitze einführen beim Amt des Ministerpräsidenten. Das ist alles nicht meins. Wir sind erwachsen hier. Wir machen erwachsene Politik. Die Situation ist einfach zu ernst für Quatsch aller Art.
Ja, Cem Özdemir hat natürlich völlig recht. Wir machen hier auch keinen Quatsch mehr. Ab sofort Quatschverbot. Eine Doppelspitze machen wir allerdings schon. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Herrn Özdemir. Die CDU hat die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewonnen. Bisschen schade für Manuel Hagel, aber auch er muss anerkennen, dass Özdemir einfach der bessere Unionskandidat war. Mehr Distanz zu den Grünen in Berlin wart sonst nur Markus Söder. Mehr Liebe zum Auto zeigt sonst nur Andi Scheuer. Und Özdemir hat sogar rehbraune Augen. Er ist also alles, was die CDU liebt. Klar, das ist alles Taktik und man kann durchaus würdigen, dass sie erfolgreich war. Aber man kann halt auch Klimaschutz wichtig finden. Und damit herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und heute bei mir zu Gast ist eine Journalistin. Sie ist USA-Korrespondentin bei der Zeit, Podcasterin und Autorin und sie klingt so.
Das ist ja auch so verrückt, dass man die ganze Welt ihm so hinterherlaufen muss. Ich glaube, bei Donald Trump gilt ein bisschen das Motto, haben ist besser als brauchen. Also Besitz ist für ihn etwas, glaube ich, sehr Entscheidendes. Wir wissen einfach nicht, was morgen in den USA auf Regierungsebene passiert. Und das ist die einzige Gewissheit, die wir noch haben.
Cheers auf, freundliche Autokraten!
Ja, cheers auf freundliche Autokraten. Rieke Havertz ist heute da. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und habe gerade mal überlegt, wo ich denn auf Autokraten getrunken habe. Aber es ist mir wieder eingefallen.
Ja, wo war es denn?
Es war bei unserem Zeit-Podcast-Festival und da habe ich mit dem geschätzten Kollegen Michael Thumann, der in Russland unser Korrespondent ist, über Trump und Putin gesprochen und da hatten wir so ein kleines Whisky-Wägelchen auf der Bühne und ich glaube, deswegen haben wir getrunken. Leider gab es weder Wodka noch Bourbon und deswegen haben wir uns, glaube ich, auf japanischen Whisky oder so geeinigt. So war das damals.
Ach, wie schön. Ich finde ehrlich gesagt, jede Diskussion über Autokraten müsste eigentlich, wenn man ehrlich ist, in einem Trinkgelage enden, um es alles aushalten zu können. Wir haben es gerade schon gehört, die USA sind dein beruflicher Schwerpunkt. Warum eigentlich? Wie ist es gekommen?
Ja, weiß ich auch nicht. Da bin ich irgendwie so reingerutscht. Nein, eigentlich weiß ich schon, wie es gekommen ist. Ich bin, seit ich Amerikanistik studiert habe und in den USA studiert habe, und zwar in Ohio von allen Orten, wo man ja natürlich mit 23 überhaupt nicht hin möchte, weil man viel lieber an die Westküste oder an die Ostküste möchte. Seitdem habe ich so eine Liebe zu den USA, die gekoppelt ist mit einer ganz komischen Ambivalenz, weil ich immer denke, es ist so schön dort, aber irgendwas stimmt auch nicht. Und ich glaube, das hat mich immer angetrieben, dieses, es ist meine zweite Heimat geworden, aber irgendwas stimmt da auch manchmal nicht. Und dann habe ich mich beruflich immer wieder mit den USA beschäftigt und hatte irgendwann das Glück, für die Zeit Korrespondentin in Washington zu werden. Dann habe ich endlich an der Ostküste gelebt, aber Ohio auch sehr schön.
Ist es denn, also so USA als Schwerpunkt, macht das noch so viel Spaß wie früher? Also gibt es eine Verschiebung in der Ambivalenz?
Ja, schon. Also es ist nicht immer heiter, das war es auch früher schon nicht, aber jetzt ist es in höherer Taktung nicht besonders heiter und das beeinflusst selbstverständlich meine Arbeit, das beeinflusst die Themen, über die ich schreibe und manchmal beeinflusst das auch sowas wie ein Wochenende und klar ist es dann manchmal mühsam, gleichzeitig glaube ich, dass es ungleich wichtiger ist, dass wir so genau hingucken, dass wir immer weiter darüber sprechen, dass wir darüber berichten. Und deswegen ist es schon okay, dass das sich intensiviert hat, weil es eben so wichtig ist. Und gleichzeitig, glaube ich, gehört auch dazu, dass man sagen muss, Donald Trump sind nicht die USA. Die USA sind nicht Donald Trump. Das ist in den letzten Monaten, glaube ich, manchmal ein bisschen vergessen worden. Und darin sehe ich schon auch meine Aufgabe, dass die USA-Liebe, die ich habe, dass die auch noch durchscheint bei allem, was man eben sonst so auch berichten muss.
Ich habe vor einer ganzen Weile, war Natalie Amiri mal hier im Podcast, die sich ja auch irgendwie beruflich immer die schwersten Themen aussucht. Klingt so ein bisschen blöd, ne? Als wäre das eine Kinderparty, wo man sich aussucht, was man vom Kuchenbuffet will oder so. Aber die beschäftigt sich ja einfach immer mit sehr schweren Themen. Und da haben wir auch drüber gesprochen, was das mit einem macht. Und ich habe bei der Vorbereitung der heutigen Folge gemerkt, dass ich eben den Impuls habe, dich zu fragen, was das mit dir macht, dich mit den USA zu beschäftigen. Und das alleine ist ja, sagen wir mal, etwas, das mir, glaube ich, vor ein paar Jahren das wäre mir wahrscheinlich gar nicht in den Sinn gekommen, dich das zu fragen. Und heute denke ich, oh Gott, du Arme. Obwohl ich da selber ja auch ganz viel hingucke, aber ich gucke zwischendurch auch mal woanders hin und du darfst, / musst das ja dann jeden Tag tun. Was ist denn die erste Schlagzeile? Also heute, man muss dazu sagen, wir zeichnen diesen Podcast am Mittwoch auf, also 2 Tage bevor wir ihn in die Welt schicken. Was war das Erste, was du heute zu den USA gelesen hast?
Die aktuellen Entwicklungen aus der Nacht vom Iran-Krieg, selbstverständlich. Und dann versuche ich aber auch immer noch ein bisschen links und rechts zu lesen. Aber in den letzten Wochen hat selbstverständlich der Iran-Krieg alles dominiert. Vielleicht noch das Feuern von Kristi Noem. Das ist noch mal kurz so aufgeploppt. Das war ja in der vergangenen Woche. Und das hatte dann wiederum fast was Heiteres, weil sie ja am Ende darüber gestolpert ist, dass sie einen sehr, sehr teuren Imagefilm gedreht hat, der vor allen Dingen ein Imagefilm über sie selbst war. Und das war dann der Moment, wo Donald Trump gesagt hat, nee, also jetzt möchte ich nicht mehr, dass du Heimatschutzministerin bist. Und das ist ja fast zynisch, weil man hätte sehr viele andere Gelegenheiten gehabt, zu sagen, die Frau ist inkompetent. Und dann stolpert sie über so ein, Yellowstone, ein Imagefilm, der teurer war als manche Hollywood-Produktion.
Ja, ich habe heute die erste Schlagzeile, die ich gelesen habe, war in der FAZ, haben gekränkte Männer eine besondere Lust am Krieg? Das fand ich interessant, weil man sagt doch, das weißt du ehrlich gesagt besser als ich, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber man sagt doch, dass wenn Schlagzeilen aus einer Frage bestehen, dass die Antwort eigentlich immer Nein ist. Das gibt's doch, ne? Diesen Merksatz. In dem Fall weiß ich nicht. In dem Fall ist es vielleicht anders. Es ging dann allerdings, muss man dazu sagen, in dem Interview, das da geführt wurde, tatsächlich um traumatische Erfahrungen in der Kindheit. Es war so ein bisschen ernster als die Ebene, der alte weiße Mann ist es gewohnt zu herrschen und ist gekränkt, wenn er nicht darf und muss deswegen andere Länder überfallen. Aber ich fand das einen interessanten, stimmt das überhaupt? Gibt's diesen oder ist das so eine Urban Legend, die irgendwann zu mir vorgedrungen ist?
Nee, das gibt es durchaus, aber vor allen Dingen auch oft gekoppelt mit eine Fragezeichenüberschrift ist eigentlich immer Faulheit, weil das so Cliffhanger-mäßig ist, dass du halt eigentlich denkst, ist es nur eine rhetorische Frage oder will man mich jetzt unbedingt in diesen Text ziehen? Und ich versuche tatsächlich Fragezeichenüberschriften zu vermeiden, weil ja das Ziel eines Textes sein sollte, Fragen zu beantworten, die sich LeserInnen, HörerInnen vielleicht stellen, wenn sie einen Podcast anklicken oder einen Text lesen. Und deswegen würde ich sagen, gekoppelt ist es damit. Aber schöne Überschrift eigentlich. Und wir reden ja, wenn wir über Donald Trump sprechen, auch über ein sehr männliches Kabinett. Und alle, die gerade aus US-Perspektive über diesen Krieg sprechen, sind auf jeden Fall Männer und auch alle, die darüber entscheiden. Also Donald Trump, sein ja sehr maskuliner Verteidigungsminister, Pete Hegseth, also er möchte vor allen Dingen sehr maskulin sein. Dann gibt es noch Mark Rubio und J.D. Vance. Also das ist schon, da spielen gerade Männer Krieg, aber das hat halt sehr bittere Konsequenzen für Millionen von Menschen.
Ich habe, ich weiß nicht, ob wir eine kurze Schleife machen wollen. Wir werden sehen. Ich fange sie mal an. Wir gucken, wo sie uns hinführt. Ich war vor ein paar Tagen, also wenn jetzt Freitag wäre, was ja ist, wenn der Podcast rauskommt, ist es glaube ich 5 Tage her, war ich im Berliner Ensemble bei dieser Show, die Robert Habeck da macht. Und wir haben über Feminismus gesprochen, weil am 8. März sprechen ja Menschen über Feminismus einmal im Jahr. Das will ich jetzt gar nicht ihm speziell vorwürfen, aber das ist ja was passiert. Und da ging es tatsächlich auch viel um die Frauen in dieser Magerwelt, ne? um die Frauen, die mehr oder weniger Macht haben und wie die, was für ein Bild von Weiblichkeit die vermitteln sollen und müssen, um überhaupt existieren zu können in dieser Welt, und welche Funktion die haben. Ist das ein Thema, mit dem du dich beschäftigst? Welche Rolle die Frauen in diesem Machtgefüge spielen?
Ja, total, weil es nicht nur um das Machtgefüge geht, sondern wenn man sich mal die MAGA-Ideologie so ein bisschen genauer anschaut und auch wie das im Project 2025 ausformuliert ist, also Familienbilder, Rollenbilder, Frauenbilder, ist das sehr zentral für die MAGA-Ideologie. Und da werden Frauen, das ist jetzt nicht so 50er Jahre Heimchen am Herd, also schon, aber mit einer sehr großen Macht verbunden, weil die Frau wird inszeniert als diejenige, die die Familie zusammenhält, die das Familienoberhaupt ist im Sinne von moralisch, Kindererziehung, all diese Dinge. Der Mann ist halt der Ernährer, klar, das ist alles sehr alt hergebracht, aber die Frau wird in dieser Rolle zwar sehr traditionell bewertet und gleichzeitig aber aufgewertet, damit, glaube ich, sich auch Frauen damit identifizieren können. Und gleichzeitig daneben steht ja eine absolute Übersexualisierung von diesen Frauen, also über das MAGA-Gesicht, sowohl bei Männern, aber vor allen Dingen auch bei Frauen wurde auch schon viel geschrieben. Und Kristi Noem, über die wir gerade schon gesprochen haben, perfektes Beispiel. Wenn man sich Bilder von ihr von früher anguckt, dann denkt man, das ist eine andere Person.
Ja.
Also die machen dann so viel, die lassen so viel machen. Und jetzt, ich rede nicht nur über Haarverlängerungen, sondern Botox, OPs, you name it, das machen die alle, um so einen gewissen Look zu kreieren. Und ich weiß, dass mir das erste Mal ganz krass ist, mir das aufgefallen, 2024 beim Republikanischen Parteitag in Milwaukee, weil da diese Frauen alle so aussahen. Und wenn man dann so, weiß ich nicht, so wie ich, so als bisschen schluffige Europäerin da rumläuft, die sich morgens so ein bisschen Mascara irgendwie ins Gesicht macht, um dann sagt, okay, jetzt bin ich fertig, da fällt es dann gleich noch doppelt auf, dass man ich möchte diesem Image auch überhaupt nicht entsprechen, aber es war wirklich krass, wie ähnlich diese Frauen sich sahen. Und nicht nur die, die auf der Bühne standen, sondern auch viele, die eben unter den Delegierten da waren.
Ja, das Absurdeste an diesen Frauen ist ja, dass das, was sie propagieren, sie selbst natürlich überhaupt gar nicht leben. Also wenn sie die Heimchen am Herd, ja, ne, wären, aber zumindest wenn sie sozusagen, wenn ihre Hauptaufgabe in dieser Welt darin bestünde, ihre Familien zusammenzuhalten und zu Hause zu versorgen, dann würden wir die ja alle gar nicht kennen. Dann würden die da ja nicht stehen. Und dieses seltsame Vorbild, weiß ich nicht, diese seltsame Norm präsentieren können, das ist es, glaube ich. Ja, also darum ging es in dieser Diskussion auch ein bisschen. Was ist ein Vorbild und was ist das Präsentieren einer Norm?
Nein, diese Frauen werden natürlich auch präsentiert. Das gehört mit zu diesem Rollenverständnis. Die werden nicht versteckt und die werten ja den Mann dann auch auf, aber eben auch nur in einer gewissen Optik, die sie dann haben müssen. Also ich glaube, das ist schon auch Teil der Funktion der Frau in diesen Familiengebilden, die da präsentiert werden. Und jetzt über Affären etc. haben wir jetzt noch lange nicht gesprochen, aber das kommt natürlich im Project 2025 auch nicht vor.
Ja, ich habe jetzt so ein bisschen du hast schon zweimal den Iran erwähnt und ich habe dann immer angstvoll davon weggelenkt, aber eigentlich will ich das gar nicht. Also ich will so ein bisschen rausfinden, was deine Zukunftsprognose zu den USA ist, aber vielleicht müssen wir das zweiteilen. Also erstmal dieser Angriff auf den Iran, wie bewertest du das? Ich frage mal so ganz allgemein und ganz neutral.
Frage.
Genau, so eine mini kleine Frage zum Morgen. Ja, morgen ist es nicht mehr, aber.
Das ist sehr schwer auf einen ganz kleinen Nenner zu bringen, weil Donald Trump ja selbst extrem ambivalent darüber spricht, was er überhaupt will im Iran oder was er für ein Kriegsziel verfolgt. Und darin liegt ja schon die erste Schwierigkeit, dass Donald Trump einen Krieg begonnen hat, den er A, nicht gerne Krieg nennt, weil er ja auch den US-Kongress zum Beispiel nicht mit einbezogen hat. Und laut Verfassung in den USA ist es der Kongress, der eben das Kriegsrecht hat, nicht ein Präsident. Deswegen wird jetzt immer von militärischer Operation gesprochen, von Einsätzen. Also es wird irgendwie alles getan, um es nicht Krieg zu nennen, um dann eben auch zu rechtfertigen, dass man einen Krieg begonnen hat, weil es ist ein Krieg. Und diesen Krieg hat Donald Trump begonnen, ich glaube, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen sieht er den Iran geschwächt, auch durch den 12-Tage-Krieg im vergangenen Jahr mit Israel, durch den ersten Einsatz der USA im Iran als die iranischen Atomanlagen bombardiert wurden. Dann hatte er offensichtlich sehr, sehr großen Druck von Benjamin Netanyahu, der seit Jahrzehnten dafür arbeitet, dieses Regime zu stürzen. Und dann hat Donald Trump, glaube ich, auch sehr großen Gefallen daran gefunden, außenpolitisch zu glauben, man könne mal eben irgendwo quasi einmarschieren und dann geht man wieder raus und dann hat man für sich selbst, also ich, Donald Trump, habe dann einen wahnsinnig großen Erfolg vorzuweisen. Wir haben das gesehen, als er das im vergangenen Juni im Iran schon so gemacht hat, dann Venezuela Anfang Januar und dann hat er gedacht, kann er doch jetzt auch mal eben im Iran Ähnliches machen. Allerdings ist zwar Khamenei getötet worden bei einem der ersten Angriffe, aber dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei und über den Tag nach diesem Krieg hat Donald Trump aus meiner Sicht nicht wirklich nachgedacht.
Ich habe, jetzt erwähne ich schon zum zweiten Mal Natalie Amiri. Ich weiß nicht, ist es die Natalie Amiri-Fanfolge heute, offenbar. Aber
zu Recht.
Zu Recht sowieso. Ist eigentlich zu Unrecht, dass es nur heute so ist. Ne? Aber ich finde, die Reaktion auf diesen jetzigen Angriff da, die fand ich ganz interessant, weil natürlich die Situation für die Menschen im Iran untragbar war und ganz schrecklich war. Und dann wurde viel gesagt, so ja, wir müssen doch den Menschen im Iran überlassen, darüber zu urteilen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee war. Jetzt komme ich zu Natalie Amiri. Ich habe viele Videos dann natürlich, so viele gab es ja tatsächlich gar nicht, aber einige Videos gesehen. Ich habe ein Video gesehen, das sie, ich glaube, auf ihrem Insta-Kanal geteilt hat. Auf dem waren gar keine Menschen zu sehen, sondern nur Hochhäuser. Aber man hörte die Jubelrufe durch die Straßen hallen, als die Menschen davon erfuhren, dass Khamenei getötet worden war. Und natürlich ist es dann verlockend zu denken, ach komm, Völkerrecht, was bist du schon, wenn jetzt diese Menschen von diesem Diktator befreit wurden. Und dann gab es halt viele Stimmen, die gesagt haben, so, die entscheiden, wie das einzuordnen ist. Die Iranerinnen und Iraner, es ist ihr Land und ihre Zukunft und ihr Kampf und es sind ihre Verluste, die sie in diesem Kampf schon erlitten haben. Aber erstens, also ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre ich da Expertin, aber herrscht ja auch unter den Iranerinnen und Iranern gar keine Einigkeit darüber, wie die das fanden und was jetzt als nächstes kommen soll. Und jetzt droht, unabhängig davon, dass völkerrechtswidrige Angriffskriege, die, wie du gerade gesagt hast, ja auch on top sozusagen eigentlich gar nicht, also auch innerhalb der USA gar nicht legal sind. Ne? Also er hätte auf vielen Ebenen diesen Krieg nicht beginnen dürfen. Und unabhängig davon, dass das natürlich zu verurteilen ist, droht jetzt vielleicht eine riesige Eskalation in der Region. Und weil meine Frage gerade noch nicht groß und schwierig genug war und allgemein genug, hast du, also ich weiß nicht, wie sehr du da in der Region, in dem Thema drin bist, aber kannst du, also wie schätzt du das ein, was jetzt mit der Region passieren wird?
Ich bin tatsächlich keine Expertin für die Region, deswegen würde ich mich da sehr zurückhaltend äußern. Ich würde es aber nochmal umdrehen und nochmal versuchen, aus der US-amerikanischen Perspektive zu betrachten, weil das war ja auch eins der Ziele, die Trump formuliert hat, nachdem eben die USA und Israel den Iran angegriffen haben, dass er sich Freiheit für das iranische Volk wünsche. Und du hast es gerade schon formuliert, ich finde, das wünschen sich sehr, sehr viele Menschen zu Recht, dass endlich die Iranerinnen und Iraner wieder in Freiheit leben können. Aber wie das über einen Krieg und über Bomben und Raketenangriffe, wie das zu regeln sein könnte, die Frage beantwortet weder Donald Trump noch beantwortet die Benjamin Netanyahu. An wen sollen sich denn die Iranerinnen und Iraner wenden? An wen soll sich die Zivilgesellschaft wenden, wenn es darum gehen würde, ein Regime, was jetzt vom Kopf her vielleicht gestürzt würde, aber ja auch schon eine Nachfolge hat und was ja ein ganzes, Thomas Friedman in der New York Times hat es ein Ökosystem genannt. Dieses Regime ist ja durch alle Strukturen hinweg in der Gesellschaft verankert, in der Wirtschaft, in der Politik, in allen möglichen Bereichen. Und das wird man über diesen Weg, den Donald Trump eingeschlagen hat, aus meiner Sicht eben nicht beenden können. Und was passiert dann, da bin ich wieder bei meiner Frage von eben, was passiert am ersten Tag nach einem möglichen Ende dieses Krieges? Also wenn Donald Trump sich irgendwann hingestellt hat und gesagt hat, so wie George W. Bush damals, Mission accomplished. So, wir haben jetzt erreicht, was wir im Iran erreichen wollten. Aber hat denn überhaupt Donald Trump das im Sinn, was George W. Bush damals formulierte nach 9/11, 9-11, als er die Irak-Invasion begonnen hat, nachdem der Afghanistan-Krieg begonnen hat. Ist es wirklich ein Nation-Building, was Donald Trump möchte? Ich würde sagen, dieser US-Präsident möchte kein Nation-Building. Der möchte nicht Demokratie in den Iran tragen, sondern der möchte für sich selbst einen Erfolg, wie auch immer er den definiert. Ist natürlich leicht, wenn man 15 unterschiedliche Kriegsziele ausgibt, dass man dann sagen kann, egal wie es ausgeht, es war dann immer ein Erfolg für mich. Aber ich glaube, es steht zu befürchten, dass am Ende diese US-Regierung die iranischen Bürgerinnen und Bürger alleine lässt. Und dann haben eben diejenigen, die eigentlich davon profitieren sollten, von einem völkerrechtswidrigen Krieg, die haben dann am Ende immer noch nicht profitiert und haben ihr Land vielleicht nicht zurückbekommen. Und deswegen glaube ich, dass man mit einem militärischen Erfolg einen politischen Wandel auf gar keinen Fall garantiert und es vielleicht dann nicht nur für den Iran, sondern für die gesamte Region in den kommenden Monaten und Jahren nur noch schwieriger wird. Und wir wissen ja, wie wankelmütig Donald Trump ist und wie, er hat zwar jetzt neulich gesagt, ihm wird nicht langweilig und er wird da irgendwie kein Interesse dran verlieren, aber wir haben ein ums andere Mal erlebt, wie schnell Donald Trump das Interesse verliert und sich dann eben abwendet. Und dann, wer kümmert sich dann? Welche Kräfte gehen dann in die Region, um zu sagen, wir regeln es jetzt hier?
Es ist interessant, wie man über, also in diesem Fall du völlig zu Recht, über so einen, ich weiß jetzt nicht, wie, über einen Machtmenschen spricht, wie über ein kleines Kind, ne? Aber wir müssen gucken, dass er da nicht das Interesse verliert, dann wird ihm langweilig und dann macht er das Spielzeug kaputt und dreht sich um zum nächsten. Und es ist genau so, nur dass diese Handlungen alle so einen großen Einfluss auf das Leben und zum Teil das Sterben so vieler Menschen hat. Dann lasst uns doch sozusagen zu zweitens kommen, ne? Wir sind noch in den Zukunftsprognosen. Die Umfragewerte für Trump sind im Keller. Ich habe ja ein bisschen die Theorie, dass alles, was er tut, immer nur Ablenkungsmanöver sind von anderen Dingen. Insofern ist vielleicht auch alles, was er jetzt gerade tut, ein Ablenkungsmanöver, damit niemand auf diese Umfragewerte schaut. Was denkst du denn, große Frage schon wieder, wie wird sich die politische Situation in den USA entwickeln? Also kriegen die noch die Kurve, ja oder nein?
Da muss ich, die ich ja gerade schon lange über meine Amerika-Liebe gesprochen habe, selbstverständlich sagen, ja, die kriegen noch die Kurve. Ich muss aber auch sagen, dass die nächsten, ich vermute zwei Wahlen, also die Midterms jetzt im November und dann die Präsidentschaftswahlen 2028 extrem entscheidend dafür sein werden, ob wir noch ein Amerika erleben werden, so wie wir es, glaube ich, alle kennen oder die für die längste Zeit kannten. Ein Amerika, an dem viele von uns in Deutschland emotional hängen. Ein Amerika, an dem ja auch die deutsche Bundesregierung ungefähr bis vor 5 Minuten immer noch so manisch festgehalten hat und immer diese transatlantische Verbundenheit überbetont hat. Also auch immer in dieses, komm, wir finden doch noch eine Gemeinsamkeit und wenn wir doch das Interesse halten, dann wird es doch alles nicht so schlimm. Also das war ja im Grunde diese Umschmeichelungstaktik, die ab und zu ganz okayisch funktioniert hat, aber spätestens dann mit Trumps Grönland-Eskalation nicht mehr funktioniert hat. Also ich glaube, das ist halt eben vorbei und dieser Wunsch, dass es mal wieder so wird, wie es war, ich glaube, von dem müssen wir uns verabschieden. Das heißt nicht, dass die USA nicht nochmal die Kurve kriegen und dass dieses tolle, wunderbare, streitbare Land immer noch sich selbst wieder retten kann, weil das haben die USA in ihrer Geschichte immer wieder bewiesen, dass sie sich retten können. Aber ich glaube, wir müssen zumindest aus europäischer Perspektive sagen, die Verlässlichkeit, auf die wir uns nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges über Jahrzehnte verlassen haben, da war auch nicht immer alles fein, aber diese grundsätzliche Verlässlichkeit, die ist weg, weil wir sehen jetzt ja in den letzten 20 Jahren, was für krasse politische Schwankungen in den USA möglich sind. Und Obama war es, der mal gesagt hat, Donald Trump ist nicht die Ausnahme. Ich bin eher die Ausnahme. Und ich glaube, das sollten wir uns vergegenwärtigen, dass eben Donald Trump nicht unbedingt eine Ausnahme sein muss, dass nicht alles gut wird, wenn wir jetzt nur noch 3 Jahre durchhalten. Aber trotzdem glaube ich unbedingt daran, dass die Demokraten noch Wahlen gewinnen können in den USA. Und ich würde den USA auch sehr wünschen, dass die Republikaner zu einer Politik zurückfinden, die man vielleicht eine kluge, auf demokratischen Werten basierte konservative Politik nennen könnte, weil das ist ja etwas, was man den USA wünschen muss in einem Zwei-Parteien-System, dass es zwei Parteien gibt, die sich den demokratischen Grundsätzen verpflichtet fühlen und dass es dann eben auch eine kluge konservative Partei gibt für Menschen, die eben gerne konservativ wählen möchten, aber vielleicht nicht autokratisch.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort für diesen Themenblock, weil es klingt sorgenvoll, aber auch hoffnungsvoll. Das deckt sich ein bisschen mit meinem Gefühl. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, kommt hier aber der fröhliche Werbeblock für Podcasts mit fröhlicheren Themen.
Bosettis Woche Podcast-Tipp.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR 3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen? Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
Und davon gibt es eine ganz neue Staffel, in der lernen sich Agrarinfluencerin Annemarie Paulsen und Comedian Tülin Seskin kennen. Das ist eine sehr interessante Kombination, also hört da rein. Ihr findet alle Folgen in ARD Sounds. So heißt nämlich die ARD-Audiothek ab sofort. Und da findet ihr nicht nur alle ARD-Podcasts, sondern auch alle Radioprogramme der ARD. Nun zu Folgendem. Ich habe mir überlegt, es liegen diese Woche so viele Themen auf der Straße, dass ich mich nicht so richtig entscheiden konnte. Und deswegen möchte ich mit dir einmal in einer schnellen Runde mehrere Themen besprechen. Hier kommt also für euch
Speed Dating.
Okay, ich spiele uns zu jedem Thema einen Ton ein und du sagst, was du darüber denkst. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Sehr gut. Wenn du jetzt Nein gesagt hättest.
Speeddating finde ich super. Politisches Speeddating finde genau. Ich sehr gut.
Okay, los geht's.
Ich bin heute hier, weil ich der Meinung bin, dass im Bundestag die Frauen mehr repräsentiert werden sollen. Momentan liegt die Quote bei gut 32%.
Am Montag war Frauengeneralstreik. Gut oder schlecht und wie ist es gelaufen?
Gut, ich glaube, man muss da viel mehr drüber sprechen. Du hast es gerade ja schon gesagt, so einmal im Jahr spricht man dann über Feminismus und über sowas wie Gender Pay Gap. Ich glaube, es ist nicht so richtig gut gelaufen, weil am Ende dann nicht so wahnsinnig viele Leute, Frauen auf der Straße waren oder eine ausführliche Mittagspause gemacht haben. Aber wenn ich darf, möchte ich die absolut geschätzte Florence and the Machine zitieren, die so einen tollen Song One of the Greats geschrieben hat mit der tollen, tollen Zeile It must be nice to be a man and make boring music just because you can. Schön. Fand ich, passt so zum Thema.
Sehr schön. Es stimmt auch, ich habe auch gesehen, ich glaube, also ich habe irgendwo gelesen, mehrere hundert Menschen sind in Berlin gekommen. An einer Stelle habe ich über 1000 gelesen. So oder so ist es jetzt nicht super viel. Vor allen Dingen im Vergleich zu diesem historischen Frauenstreik, den haben sie gar nicht Frauenstreik genannt, damals in Island 1975, wozu die schönste Geschichte eigentlich ist, weil da haben die Frauen ja ihre Arbeit niedergelegt, die bezahlte und die unbezahlte aber auch. Und die schönste Geschichte dazu ist, dass sich die Männer dann ja um die Kinder natürlich kümmern mussten. Und in den Geschäften, die auf hatten, waren da nicht so viele, aber die offen hatten, da waren ganz schnell die Würstchen ausverkauft, weil den Männern tatsächlich nichts anderes eingefallen ist, um ihre Kinder zu füttern, als Hotdogs zu machen. Finde ich ganz schön. Und es hat wahnsinnig viel bewirkt, ne? Also dieser Frauenstreik in Island, der war tatsächlich erfolgreich. Also es geht.
Ja, der war outstanding und es geht. Und eigentlich ist es ja aus meiner Sicht dramatisch, dass wir im März 2026 immer noch in dieser Form oder wieder ganz neu mit ganz neuem Druck über diese Themen sprechen müssen. Und da zeigt sich aber in Island, wenn man genug auf die Straße bringt, dann würde es auch etwas verändern. Aber naja, wer kümmert sich denn dann um die Kinder, nicht?
Genau.
Also ich hatte ja bis gestern geglaubt, die CDU sei gegen Lifestyle-Teilzeit. Also wir sind für Vollzeit-Ministerpräsidenten.
Am Sonntag wurde in Baden-Württemberg gewählt. Die Grünen sind ganz knapp vor der CDU gelandet. Was lernen wir aus dieser Wahl?
Ich bin da direkt wieder bei meinem Lieblingsthema USA, weil ich glaube, dass man in Baden-Württemberg gesehen hat, dass das gilt, was in den USA schon sehr lange gilt, dass Wahlkämpfe immer mehr personalisiert werden, dass es immer mehr an Personen hängt, weniger an Parteizugehörigkeit. Und ich glaube, dass das nicht nur auf Landtagsebene so sein wird, sondern auch auf Bundesebene. Dann ist nur die Frage, wie die Parteien damit umgehen und wen sie sich dann selbst aufs Wahlplakat drucken, wenn sie den Parteinamen vielleicht da nicht mehr so richtig mit reinbauen wollen, dürfen, können.
Ja, ich habe das am Anfang ja schon gesagt, diese Distanz von Özdemir zu den Berlin-Grünen, die war ja schon beeindruckend und sie war erfolgreich, muss man dazu sagen. Also
ja, sehr geschmeidig gemacht, aber das muss man halt gedanklich auch erstmal hinkriegen.
Ja, und auch, ich will nicht sagen moralisch, weil das ist das falsche Wort, aber so, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen wirr an, ne? Also warum genau möchtest du denn in einer Partei sein, von der du dich dann distanzieren willst? Aber okay, ich bin, glaube ich, auch nicht die große Taktikerin. Es ist gut für mich und für die Welt, dass ich nicht in der Politik bin. Kommen wir zu.
Warum soll das nicht so heißen, wie es heißt? Mir wäre das egal. Also wenn ich eine vegane Wurst haben möchte, kann da ruhig Burger draufstehen oder sonstiges oder Bratwurst.
Für mich ist es wichtig, dass es eine Wurst ist und ich möchte kein Gemüse essen. Eigentlich darf es nicht Wurst heißen.
Ich finde in dieser ganzen Debatte ganz wichtig.
Lieblingsdebatte.
Ja, ich finde super wichtig, dass man auf die achtet, die kein Gemüse essen wollen. Veggie-Wurst darf doch weiterhin Veggie-Wurst heißen. Nur veganer Speck muss ich umbenennen. Also, dein Lieblingsthema sagst du schon. Was sagst du, richtige Entscheidung, falsche Entscheidung oder nur Beschäftigungstherapie, damit sich die Menschen nicht über echte Probleme aufregen?
Beschäftigungstherapie, damit sich die Menschen nicht über echte Probleme aufregen und Augen auf, wenn man ins Kühlregal greift, würde ich sagen.
Ja, würde ich mitgehen. Eins haben wir noch.
Gerade Alice Schwarzer äußert sich ja in letzter Zeit negativ gegen Transmenschen. Sie spricht ihnen ihre Entscheidungsfähigkeit ab. Sie wettert gegen Menschen mit Migrationsgeschichte in verschiedener Form. Sie hat andere Themen, die einfach überhaupt gar nicht mehr für uns anschlussfähig sind.
Das war die Hamburger Autorin und Journalistin Rebecca Spilker über Alice Schwarzer. Bei der haben bei einer Lesung Menschen protestiert. Es gab vorab einen offenen Brief von über 300 Theatermenschen. Dann gab es eine Demo vor dem Schauspielhaus. Und dann gab es Leute, die Veranstaltung gestört und sogar auf die Bühne gekommen sind. Richtig so oder geht das gar nicht?
Geht gar nicht, würde ich so nicht sagen, aber ich finde es trotzdem falsch. Ich finde es richtig, offene Briefe zu schreiben, ich finde es richtig zu demonstrieren und dann fände ich es aber noch richtiger, in die Veranstaltung zu gehen und wirklich die Debatte zu suchen und die Diskussion zu suchen und die Argumente auszutauschen und nicht zu versuchen, die Bühne zu stürmen und damit eigentlich jedes Argument, jeden Austausch zunichte zu machen.
Mhm. Dem würde ich zustimmen. Ich finde, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob man die Meinung äußert, in welcher Vehemenz auch immer, dass eine Veranstaltung nicht stattfinden sollte oder ob man die Veranstaltung so sehr stört, dass sie nicht mehr stattfinden kann. Weil dann ist es ja keine Meinungsäußerung mehr, sondern dann ist es der Beschluss, dass die eigene Meinung zu gelten hat. Also dann entscheidest du ja, das findet nicht statt.
Absolut. Und wenn ich da nochmal, ich bin ja hier als die US-Tante eingeladen worden, ich gehe nochmal kurz in die USA und das ist ja genau das, was Donald Trump zum Beispiel ganz viel versucht über so einen Freiheitsbegriff, der aber nur funktioniert darüber, dass du anderer Leute Freiheit einschränkst. Also klassisches Beispiel Schwangerschaftsabbrüche. Also was hat das mit der eigenen Freiheit zu tun, wenn man entscheidet, dass man für Frauen entscheidet, wie sie mit ihrem Körper umzugehen haben oder nicht? Und das kann man über 1000 andere Themen auch noch so runterbrechen und niemand ist mehr bereit, sich noch von einem Argument von der anderen Seite überraschen zu lassen und dann kennt man sich halt irgendwann nicht mehr und dann hört eine Gesellschaft auf, miteinander zu reden und dann funktioniert auch irgendwann Politik nicht mehr. Und ich glaube, deswegen ist das so gefährlich, auch wenn wir jetzt vielleicht über einen Einzelmoment, eine Einzelveranstaltung sprechen. Aber ich glaube, wo das hinführen kann, das sehen wir eben in den USA.
Also ich glaube, dass das zwei Ebenen sind, auf denen, es gibt drei Ebenen, auf denen die ganze Sache diskutiert werden muss. Einmal, da, wo wir kurz jetzt am Anfang waren, nämlich wenn du eine Form von Gewalt ausübst, indem du sozusagen beschließt, diese Veranstaltung findet jetzt nicht statt. Ich finde das vor allen Dingen, äußert sich das in dem Akt, auf die Bühne zu gehen, vor allen Dingen, wenn sie zu dem Zeitpunkt da ist, weil das ja einfach gefährlich ist für die Frau und das sollte nicht passieren, das darf nicht passieren, egal was sie vorher gesagt hat. Also einmal diese Ebene, ne, darf man sozusagen eine Veranstaltung behindern, richtig? Dann kann man sich die Frage stellen, sollte man überhaupt verlangen, dass jemand nicht öffentlich spricht? Und dann kann man natürlich, davon abgesehen, auch einfach noch die Positionen von Alice Schwarzer diskutieren. Da würde ich jetzt gerade gar nicht hingehen, aber da, wo du jetzt hingegangen bist, ne, diese Frage, sollte man überhaupt Menschen ausschließen oder Meinungen ausschließen aus dem öffentlichen Diskurs? Findest du, dass wir, diffuses Wir, ne? Aber dass wir als Gesellschaft, wie auch immer, dazu zu krass schon drin sind? Also ich habe danach, hat Alice Schwarzer ja noch ein Interview gegeben in der Zeit und dann hat sie sofort wieder gesagt, die Woke-Bewegung verteilt ja schon lange Redeverbote und so. Da habe ich mich dann gleich wieder andersrum aufgeregt, weil das wahnsinnig verallgemeinernd ist und auch erstmal, also die allermeisten Menschen, die Alice Schwarzer kritisieren, verbieten ihr ja gar nicht zu reden und können das, muss man auch, Machtgefälle muss man ja auch noch sehen, können ihr ja auch gar nicht verbieten zu reden. Also selbst wenn Leute sagen, ich finde, die sollte nicht, dann ändert das für Alice Schwarzer ja erstmal noch gar nichts. Ne? In diesem einen Fall gab es aber tatsächlich eine zumindest teilweise Machtumkehr, die ich nicht in Ordnung finde. Aber diese Verallgemeinerungen, die wollen, dass alle Frauen jetzt schweigen und so, die finde ich eben auch nicht okay. Aber ich habe dir vor einer halben Stunde eine Frage gestellt und dann selber weitergeredet. Das tue ich manchmal, es tut mir sehr leid. Also findest du, dass das schon zu weit geht?
Du hast es im Grunde schon beantwortet.
Ach fuck, ja, Mann, Entschuldigung.
Nee. Aber ich kann vielleicht noch was beisteuern. Ich glaube, dass eine Verallgemeinerung auch in der Debatte darüber, wie man mit Meinungs- und Redefreiheit umgeht, nie hilft. Es wird immer Einzelfälle geben, die man hart diskutieren muss und wo man auch vielleicht zu einer anderen Entscheidung kommt. Aber nochmal, was ja zum Beispiel J.D. Vance nicht in diesem Jahr, sondern im Jahr davor auf der Münchner Sicherheitskonferenz gemacht hat, nämlich die Meinungsfreiheit in Europa anzugreifen und die USA und diese US-Regierung als quasi das Vorbild in Sachen Meinungsfreiheit hinzustellen und zu sagen, bei uns darf jeder auf dem Marktplatz stehen. Aber wenn du dann genau hinguckst, darf selbstverständlich nur auf dem Marktplatz dort stehen, wer die Meinung vertritt, die eben diese US-Regierung vertritt. Und andere Meinungen werden sehr gezielt über sehr unterschiedliche Wege versucht zu unterdrücken. Und auch das muss man ja dechiffrieren und muss man betrachten. Und ich bin grundsätzlich immer dafür, so viel Austausch wie möglich stattfinden zu lassen, wenn es denn eben auch ein Austausch ist, wenn man sich auch mal harte Argumentationen gegenüber also wenn man sich auch mal mit harten Argumenten austauscht und wenn man vielleicht auch mal in eine Debatte geht, auf die man keine Lust hat, die aber wichtig ist. Und das, finde ich, geht manchmal in dieser pauschalen Debatte auch verloren. Und deswegen würde ich grundsätzlich mich für mehr Differenzierung aussprechen.
Ja, Differenzierung auch genau in diesem Aspekt, dass es einen großen Unterschied macht, wer nun wem verbietet zu reden. Ne? Also
ja, genau, das Machtgefälle, das Argument, was du gebracht hast, das finde ich auch ein sehr zentrales. Und wer sind eigentlich handelnde und sprechende Akteure auch in unserer deutschen Gesellschaft? Und das ist ja auch bei weitem nicht gleich verteilt.
Ja, und deswegen sozusagen sofort die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit in Frage zu stellen, weil halt ein paar Aktivisten sich da auf eine Bühne stellen und sagen, du sollst aber nicht reden. Das tun wir bitte eben auch nicht, so sehr ich das tatsächlich verurteile, dass sie das gemacht haben. So, das war jetzt eine schnelle Runde, bei der am Ende die Runde gar nicht so schnell war. Aber hey, wir haben noch was Schönes, und zwar das hier.
Eine letzte Frage.
Ich liebe diese letzte Frage, die eigentlich zwei Fragen sind, weil wir uns jeweils eine stellen. Also ich stelle dir eine Frage, du stellst mir eine Frage, die muss nicht politisch sein, die darf aber politisch sein, wenn du möchtest, die darf lustig oder ernst sein, wie du willst. Und du entscheidest, wer von uns anfängt.
Du fängst an.
Okay. Was wirst du, wenn du mal groß bist?
Dann werde ich Romanautorin.
Oha. Das heißt, du bist noch keine Romanautorin, weil
ich jetzt das erste Mal tatsächlich überhaupt Buchautorin bin. Das war schon ganz toll. Ich habe ein Sachbuch geschrieben, so wie das Journalistinnen ja ganz oft machen. Und ich auch erst dachte, ach komm, das muss doch wirklich nicht sein. Aber dann hat es großen Spaß gemacht. Und das war aber auch wenig überraschend zum Thema USA. Also auch nicht immer heiter. Und vielleicht werde ich irgendwann mal am Meer sitzen und ein äußerst heiteres, fiktionales Buch schreiben. Das wäre, glaube ich, schön.
Ein äußerst heiteres auch noch. Welches Genre schwebt dir vor? Oder bist du noch nicht ganz da?
Da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Und wenn ich sage, ein heiteres Buch und ich sitze am Meer, dann wird es wahrscheinlich irgendein völlig melancholischer Roman über eine fiktionale middle-aged woman oder so. Ich weiß es nicht.
Okay, ich werde ihn lesen. Jetzt du.
Stephen Colbert, der tolle Late-Night-Talker in den USA, der hat so ein festes 15 Questions, so ein Questionnaire, und davon klaue ich mir einfach eine und frage, wenn du nur noch einen Song hören könntest, dein ganzes Leben lang, welcher wäre es?
Ah, ich glaube, ich kenne das, und die Idee ist nicht, dass man den ganzen Tag hören muss, richtig? Sondern es ist nur, wenn man einen
hören will. Musik hörst, genau.
Ja, ja, ich erinnere mich, dass er das extra ausgestellt hat, weil sonst würde man ja jedes Lied hassen. Du erwischst mich tatsächlich mit einer ganz, ganz schwierigen Frage, weil ich bin so schlecht in Musik. Mir fällt nie im richtigen Moment.
Okay, soll ich eine andere nehmen von den 15 Fragen?
Ich weiß ja nicht, was als
Ich kann die für dich beantworten. Ich kann die Songfrage für dich beantworten.
Mir ist sogar ein Lied in den Sinn gekommen. Ich weiß aber nicht warum, aber ich könnte das jetzt nennen.
Ja, dann los.
Es passt super in den März, ich weiß auch nicht. Silvester von Reinhard Grebe. Ich glaube, das könnte ich jeden Morgen hören einfach.
Tamara torkelt aus der Tür und reiert im Garten. Ihre guten Vorsätze in die Tomaten. War ein schönes Silvester.
Das wäre schön.
Ja, perfekt.
Yes, ich habe eine Antwort gefunden. Ich bin so erleichtert. Wie schön. Das war Bosettis Woche für heute. Hurra! Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr wie immer sehr gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann dürft ihr wie immer sehr gerne nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr könnt euch, nur dass ihr nicht denkt, das sei irgendwie eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, ihr dürft wirklich an jede einzelne andere E-Mail-Adresse schreiben auf der Welt, aber nicht uns. Uns könnt ihr schreiben, wenn ihr es gut fandet, weil wir mögen Lob. Hey, ihr dürft Bosettis Woche abonnieren. Und ihr dürft in 2 Wochen wieder zuhören, am 27. März, denn dann ist Christian Ehring zu Gast. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Das wird auf jeden Fall wieder sehr schön. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Rieke.
Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr heiter, trotz allem.
Es war ein heiterer Roman am Meer.
Trotz aller Themen. Trotz allem, das klang jetzt wirklich.
Es war ein heiterer Middle-Aged-Women-Roman am Meer.
Ich werde nochmal auf dich zukommen, wenn ich dann das Exposé schreibe.
Ja, das ist gut. Ich will es lesen. Ich will jeden Stand dieses Romans lesen.
Toll, so machen wir es. Ich halte dich auf dem Laufenden.
Genau so machen wir es.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.